SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Übermorgen beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Die eigentlich in diesem Jahr geplante Frauenfußball-EM ist deswegen in das kommende Jahr verschoben worden. Und während in diesem Jahr Millionen vor dem Fernseher die Spiele verfolgen werden, wird das Interesse im kommenden Jahr deutlich geringer ausfallen. Auch wenn es die gleiche Sportart ist. Der Frauenfußball bekommt weniger Aufmerksamkeit, weniger Anerkennung und dadurch bleibt auch der Nachwuchs aus. Mein Gast heute Abend will das ändern. Chantal Hoppe ist Sportmanagerin, Fußballtrainerin und hat gerade die Female Football Academy mitgegründet. Schönen guten Abend, Chantal Hoppe.
Hallo.
Werden Sie ab übermorgen die Fußball-EM der Männer verfolgen?
Teilweise, ja, na klar. Irgendwie ist Fußball doch Fußball.
Ungeachtet, ob nun Frauen oder Männer auf dem Platz stehen.
Genau so ist es.
Was ist für Sie so faszinierend am Fußball?
Schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass der Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport und Mannschaftssport liegt mir persönlich immer am Herzen, weil es einfach Spaß macht. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Da ist eine Gemeinschaft dabei, die einfach über alles geht.
Nur etwa 12% der aktiv Fußball spielenden Menschen in Deutschland sind Frauen, Frau Hoppe. Und die Zahl ist sogar noch rückläufig. Warum ist das so?
Da, glaube ich, beißen sich einige in den letzten Jahren die Zähne dran aus an der Frage. Ganz klar ist es, der gesellschaftliche Stellenwert ist einfach nicht da oder nicht da, wo er sein sollte. Genauso sieht es aus wie mit der Professionalisierung. Man guckt sich die Gelder an und sieht sofort einen sehr, sehr großen Unterschied zu den Männern.
Sie sind seit 9 Jahren Trainerin von Mädchenmannschaften in verschiedenen Vereinen und in einer Schule. Erzählen Sie mal aus der Praxis, also warum wollen Mädchen Fußball spielen und warum springen Sie dann auch wieder ab?
Fußball spielen wollen sie vor allen Dingen, weil sie das auf der Straße sehen, weil sie es im Fernsehen sehen und sich denken, ja, das macht doch Spaß. Und es ist tatsächlich auch so, dass in der Schule, auf dem Hof oder auch im Hort mit den Jungs Fußball gespielt wird und da wird noch gar nicht die Differenz gesetzt zwischen, ich bin ein Mädchen und ich darf nicht Fußball spielen oder ich möchte nicht Fußball spielen und den Jungs, sondern da ist alles Fußball, das macht Spaß, da will man hin. Und dann kommen die Mädels im Verein, machen das da auch mit viel Liebe und mit viel Erfolg. Und dann sieht man einfach irgendwann, wenn sie älter werden, dann entscheidet man sich entweder für eine andere Sportart, wo man dann vielleicht in der Schule dann nicht darauf angesprochen wird, du bist ein Mädchen, warum spielst du Fußball, sondern entscheidet sich für was anderes. Oder man sagt, ja, das ist mir egal, was die anderen sagen und ich mache weiter. Aber es ist ganz klar, dass wir weg davon müssen, dass die Mädchen immer noch komisch angeguckt werden, wenn sie sagen, sie spielen Fußball.
Also es ist nicht der Sport selbst, sondern das ist die gesellschaftliche Anerkennung.
Ich denke ja.
In welchen Vereinen läuft es denn gut? Also wenn man sich jetzt mal die großen Vereine anschaut, die Frauen vom FC Bayern haben die Meisterschaft gewonnen, der VfL Wolfsburg den Pokal, haben das 5. Double in Folge knapp verpasst. Sind das so Vereine mit einer guten Frauenabteilung?
Ja, sie gehen es einfach ein bisschen anders an. Ich glaube, in die Richtung geht es auch momentan. Man sieht, das sind Mannschaften, die in Vereinen vorhanden sind, die auch in der Männerbundesliga spielen. Da wird einfach viel, viel mehr Geld reingesteckt. Da ist viel, viel mehr Geld da. Und umso mehr Geld da ist, natürlich kann dann auch der Trainerstab größer werden, der Betreuerstab, alles, was drumherum ist. Es wird viel mehr professionalisiert in diesen Vereinen. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass tatsächlich mit einem größeren Stab und generell mit einfach mehr Wertschätzung da professionalisiert werden kann.
Und dennoch, als vor 4 Jahren die Frauen vom VfL Wolfsburg die Meisterschaft gewonnen hatten, durften die erstmal nicht feiern. Also vom Verein vorgegebenes Feierverbot, weil die Männer nämlich noch in die Relegation mussten und um den Klassenerhalt gebangt haben. Was sagt das über das Ansehen des Frauenfußballs auch in den Vereinen aus?
Dass es immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also es gibt garantiert auch viele Vereine, die jetzt sagen, naja, wir machen jetzt eine Mädchen- oder eine Frauenabteilung auf, weil es gerade dazu passt, weil man damit gut dasteht. Es gibt aber auch Vereine und dazu gehören viele dazu, die sagen, naja, wir wollen einfach den Frauenfußball nach vorne bringen und unterstützen das jetzt und wollen das jetzt so machen. Und ich glaube, dass in den vielen Jahren jetzt, in den letzten 1, 2, 3 Jahren, sich viel getan hat.
Was verdient eigentlich eine Profispielerin?
Unterschiedlich. Es gibt immer noch Spielerinnen in der ersten Liga, die ihre 50 Euro im Monat kriegen. Und dann gibt es auch Spielerinnen, die können sich dann mittlerweile schon davon, haben dann schon guten Unterhalt, einen Lebensunterhalt, aber der natürlich nicht dazu ausreicht, wenn man dann mal aufhört und die Karriere irgendwann beendet ist, dass man davon gut leben kann. Also von den Millionen, die die Männer kriegen, ist man noch weit entfernt. Und da muss auch was getan werden, dass die Frauen sich nicht noch nebenbei beschäftigen müssen, oh Gott, was passiert nach meinem Karriereende, wie komme ich dann weiter?
Aber welche Rolle spielt das Geld, dass der Fußball für Mädchen und Frauen nicht so attraktiv ist, weil es will ja nicht gleich jede Profi werden?
Nee, genau. Also es muss auch gar nicht jede Profi werden. Das ist ja bei den Männern auch so und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das Geld ist dann in den unteren Rängen beziehungsweise dann auch in den Mädchenabteilungen erstmal zweitrangig, solange man alles finanzieren kann, damit die Mädchen gut damit spielen können. Also es geht natürlich nicht, dass auch Mädchenabteilungen dann kein Geld da haben, um Trikotsätze zu bezahlen oder irgendwie einen Präsentationsanzug. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, die Mädchen und Frauen bzw. den Fußball aus einer Nische zu kriegen und dann zu sagen, irgendwie ja, in ein paar Jahren, das ist völlig normal, dass eine Frau oder ein Mädchen Fußball spielt.
Trotz der Widrigkeiten, trotz der Nische, die Frauenfußball-Nationalmannschaft ist eine der erfolgreichsten der Welt. 2-mal Weltmeisterin, 8-mal Europameisterin. Wo sehen Sie diesen Erfolg begründet, wenn es denn doch so ein steiniger Weg ist?
Wir machen ja keine große schlechte Arbeit. Es hakt hier und da und das füllt sich dann zusammen zu einem größeren Problem. Aber natürlich ist die Ausbildung vorhanden und es gibt sehr, sehr gute Ausbildungsstätten. Der Weg ist nur sehr, sehr anstrengend, auch für die Frauen. Also eine Frau hat nebenbei überwiegend, entweder sie studiert oder sie arbeitet irgendwo. Und dass man dann natürlich mit dem Kopf nicht zu 100% beim Fußball sein kann, ist dann doch irgendwie verständlich.
Okay, also was wollen Sie dann mit der Female Football Academy dann konkret verändern? Also welche Haken müssen aus der Wand gehauen werden?
Wir wollen professionalisieren. Wir wollen eine Denk- und Analysewerkstatt sein, um zu gucken, wie oder wo Stellschrauben sind, die man bewegen kann und muss. Wir wollen gucken, dass wir den Frauen und Mädchen eine Unterstützungsplattform sind, indem wir Workshops anbieten, indem wir mit Firmen und mit Unternehmen, Organisationen zusammenarbeiten, dass halt genau Frauen und Mädchen nicht 3 Jobs annehmen müssen und nebenbei Fußball zu spielen, sondern dass sie auch wirklich Unternehmen finden, die mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen die Freistellung geben, die sie brauchen, um dann eben den Fußball nach vorne zu bringen. Und das ist so, sind unsere Aufgaben.
Die Female Football Academy ist nicht in einen Verein eingebunden. Trotzdem, sie werden mit den Vereinen zusammenarbeiten, auch zusammenarbeiten müssen. Wie wird Ihr Vorhaben von den Vereinen aufgenommen?
Bis jetzt haben wir nur positives Feedback. Wir wollen um Gottes Willen keine Gegner oder keine Konkurrenz sein. Wir wollen mit denen arbeiten, wir wollen mit Vereinen arbeiten, wir wollen mit den Verbänden arbeiten. Wir wollen gucken, wo wir unterstützen können. Und bis jetzt sind wir da auf offenes Ohr gestoßen und hoffen, dass es auch weiterhin so funktioniert, weil nur gemeinsam schaffen wir das alles.
Wie finanzieren Sie sich?
Über Sponsoren, über Partnerschaften. Sehr viel wird momentan durch uns getragen, beziehungsweise auch durch meinen Partner Andreas Gebhardt. Und wir versuchen tatsächlich wegzukommen von Vereinen oder Verbänden, wo wir dann sagen, jetzt müssen wir gucken, dass wir für die handeln, sondern wir wollen gucken, dass wir tatsächlich über Förderungen Gelder akquirieren, dass wir dann über die Workshops uns finanzieren, sodass wir völlig unabhängig von allen anderen agieren können.
Frau Hoppe, mit 10 haben Sie angefangen, Fußball zu spielen. Das ist für eine Profikarriere relativ spät. Was hat Sie in dem Alter an diesem Sport begeistert?
Das ist eine gute Frage, die sich meine Eltern wahrscheinlich auch bis heute fragen. Ich habe mit 10 oder auch schon mit 9 im Hort immer Fußball gespielt mit den Jungs, tatsächlich ganz klassisch. Und mich hat einfach fasziniert, dass man, wie gesagt, als Mannschaft zusammen agiert und zusammenarbeiten muss. Und als ich irgendwann von einer Hortreise nach Hause kam, meinte ich zu meinen Eltern, wenn ich jetzt nicht irgendwo Fußball spielen darf in einem Verein, dann möchte ich ein Junge sein. Weil es bei uns in der Familie tatsächlich noch überhaupt nicht vorhanden war, dass irgendwie Mädchen Fußball spielen. Es hat sich nie irgendjemand mit Fußball wirklich beschäftigt. Und dann kam man auf die Idee, mal nach einem Mädchenfußballverein zu suchen.
Und was haben Ihre Eltern da gesagt, als Sie ja, unbedingt Fußball spielen wollten?
Also sie waren erstmal völlig erstaunt, dass ich dann halt tatsächlich so klar und deutlich gesagt habe, ja, also so möchte ich das jetzt. Dann haben sie sich ein bisschen erkundigt und haben festgestellt, ja, es gibt total viele oder für damalige Verhältnisse gute, viele Vereine hier in der Umgebung, die auch Mädchenfußball anbieten. Und dann wurde ich 3 Monate später sozusagen in den Verein geschleppt.
Wie sahen Ihre ersten Schritte aus im Training?
Ich bin generell ein ganz schüchterner Mensch gewesen und bin es auch heute noch und habe tatsächlich das erste Mal, als ich da war, erstmal nur zugeguckt, weil ich mich nicht getraut habe. Das waren ja dann doch irgendwie alles Mädchen, die sich schon untereinander kannten. Und dann wurde ich da sozusagen so ein bisschen reingeschoben und als ich dann aufgetaut war, dann ging es auch los und dann war ich nicht mehr vom Ball zu trennen.
Das war ja auch eine sehr steile Karriere dann. Also mit 10 haben Sie angefangen, mit 16 haben Sie schon Bundesliga gespielt. Woran lag es? An Ihrem Ehrgeiz, am Talent, an guter Förderung, gutem Training?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Also ich war immer jemand, die viel, viel gearbeitet hat und viel gekämpft hat und der Wille war immer der größte. Ich wollte immer mehr, ich wollte immer höher und hatte natürlich zu Hause auch immer Rückendeckung. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, jetzt musst du zum Training, sondern bist du dir sicher, dass du zum Training willst? Es ist nicht ganz schön viel, aber wenn ich es wollte, dann hat man mir auch geholfen. Und zusätzlich bin ich auch mit ein bisschen Talent gesegnet, würde ich sagen. Ich war nie diejenige, die ohne Motivation und ohne Wille allein durch Talent bestehen konnte, sondern ich musste immer für mein Können arbeiten und das habe ich dann auch getan.
Da steckt dann auch eine ganze Menge Ehrgeiz drin. Was müssen denn Frauen oder auch junge Mädchen in ihre Karriere investieren? Worauf haben Sie verzichten müssen, um diese Karriere hinzulegen?
Auf relativ vieles, wobei ich zu der damaligen Zeit habe ich es nicht als Verzicht gesehen, weil ich einfach tatsächlich so viel Spaß am Fußball hatte, dass es mir egal war, ob alle meine Freunde irgendwie abends ins Kino gehen oder sich treffen oder nach der Schule sich irgendwo treffen. Da war natürlich ich immer irgendwie außen vor und habe gesagt, ja, tut mir leid, ich habe Training, aber ich hatte daran Spaß und deshalb hat es mir damals nicht gefehlt. Von daher ist Verzicht ist immer so eine Sache. Ich würde es auch heute nicht anders machen.
Sind das denn andere Herausforderungen, als die, denen sich dann junge Männer auf dem Weg in den Profisport gegenüber sehen?
Nicht wirklich. Es ist vielleicht so, dass man vielleicht nicht gerade um die Ecke einen Verein findet, der dann auch Fußball anbietet, der in die Leistung möchte. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Ich weiß, dass die Mädels dann nebenbei tatsächlich immer auch noch sehr, sehr gute Noten schreiben, also überwiegend. Da ist dann tatsächlich doch irgendwie vielleicht der Wille bei den Mädchen größer, weil sie vielleicht auch weitsichtig sind und wissen, okay, davon werde ich niemals leben können.
Mhm. Sie haben 3,5 Jahre Bundesliga gespielt für Tennis Borussia in Berlin von 2008 bis 2011. Sie sind mit der Mannschaft von der 2. in die 1. Bundesliga aufgestiegen und haben dann ihre Laufbahn beendet. Warum nach diesem Erfolg?
Leistungssportdepression, ganz klar, ganz deutlich. Ich habe dann tatsächlich mir wahrscheinlich doch irgendwie selber zu viel Druck gemacht. Ich war immer jemand, der mir sehr, sehr viel Druck gemacht hat. Hatte dann leider Gottes auch noch Trainer, die mich nicht wirklich unterstützt haben. Ich war noch nicht ausgebildet, ich war jung. Ich brauchte noch sehr viel Unterstützung, um mich wirklich zu festigen und auch alle Sachen zu lernen. Das fehlte mir leider Gottes. Und dann kam leider die Leistungssportdepression dazwischen.
Sie sagen, das war nicht nur Ihr eigener Druck, den Druck, den Sie selber gemacht haben, sondern auch der von außen Trainer, die Sie nicht richtig gefördert haben?
Genau, also ich hatte damals dann auch Trainer, die mich anguckten und meinten, naja, du spielst nicht, weil wir dich nicht mögen. Und sowas in so einer hohen Klasse ist halt schon traurig. Na klar, es ist nicht alleine darauf hinaus zu bringen, sondern da spielten sehr viele Faktoren eine Rolle. Aber so ein junges Mädchen, die dann tatsächlich auch noch sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hat, dann schleicht sich das doch langsam ein und dann wird es irgendwann nicht mehr tragbar.
Haben Sie damals dann darüber nachgedacht, dem Fußball ganz den Rücken zu kehren?
Ich musste damals sogar dem Fußball ganz den Rücken kehren, also ein Jahr tatsächlich komplett raus, musste auch dann später neu sprechen lernen, neu essen lernen. Ich war komplett raus aus allem, auch aus dem kompletten Leben und habe es dann nochmal versucht. Ich habe dann nochmal angefangen, Fußball zu spielen, merkte aber relativ schnell, okay, das funktioniert so nicht. Ich bin noch nicht so gefestigt, dass ich das mit dem Fußball wieder auf die Reihe kriege. Nur so ein bisschen kicken ging auch nicht mehr. Ich habe fast 3 Jahre gebraucht, um mir meine Fußballschuhe wieder anzuziehen.
Sie sind, das ist eine individuelle Geschichte, aber Sie sind ja kein Einzelfall. Also Depressionen im Fußball gibt es häufig, weil eben der Druck so stark ist im Frauen- wie im Männerfußball. Robert Enke, der sich das Leben genommen hat, ist eins der prominentesten und wahrscheinlich auch eins der traurigsten Beispiele. Und nach seinem Tod haben alle beteuert, es müsse sich was ändern. Hat es das?
Nicht wirklich, meiner Meinung nach. Es ist natürlich jetzt in den letzten Jahren deutlich, hat sich was bewegt in die richtige Richtung, aber es ist noch weit davon entfernt, dass ich sage, dass so kann es sein und so muss es sein und so kann es bleiben, sondern es muss noch viel, viel, viel mehr gemacht werden. Mentales Training ist auch eine Sache, die wir bei uns in der Female Football Akademie machen wollen. Einfach tatsächlich, die Menschen müssen verstehen, dass der Sport nicht nur durch den Körper passiert, sondern auch durch den Geist. Und wenn der nicht gesund ist, dann kann das ganz, ganz böse enden. Das hat man zum Beispiel auch an Robert Enke gesehen. Aber der Kopf kann noch viel, viel mehr. Er kann so viel Positives dazu beisteuern. Und das muss einfach viel, viel tiefer auch in die Ausbildung von Mädchen und Männern und generell nicht nur im Fußball, sondern auch im Sport anerkannt werden.
Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Herren. Dann sind wieder zig Millionen Deutsche vor dem Fernseher Bundestrainer und wissen alles besser. Frau Hoppe, was macht denn einen guten Fußballtrainer oder eine gute Fußballtrainerin aus?
Dass man tatsächlich auch einfühlsam ist, dass man nicht nur auf das Fußballerische eingeht, sondern auch auf alles andere. Das heißt, der Mensch an sich ist ja nicht nur dann Fußballer, sondern auch noch immer noch Mensch. Und das ist enorm wichtig. Also ich sage auch immer wieder, Lizenzen alleine machen keinen guten Trainer. Man muss einfach das Gespür für den Menschen haben und das ist enorm wichtig.
Sie sind nach dem Ende Ihrer aktiven Fußballkarriere auf die Trainerbank gewechselt. Was wollten Sie als Trainerin anders machen und was haben Sie besser gemacht?
Ich wollte anders sein als einige Trainer in meiner Vergangenheit, in meiner Karriere. Ich wollte gucken, dass ich tatsächlich den Menschen hinter dem Fußballer oder der Fußballerin sehe und auch einfühlsam sein. Und es ist wichtig, dass wenn zum Beispiel irgendwie gerade was nicht gut läuft, dass man dann nicht noch raufhaut, sondern dann aufbaut und dass man aus einem Einzelkämpfer einen Mannschaftsspieler macht. Und das ist enorm wichtig und das war mir wichtig, dass ich das auch den Mädels beibringe.
Was sind denn die Glücksmomente im Leben einer Trainerin? Sind es die gewonnenen Spiele oder sind es andere?
Natürlich auch die gewonnenen Spiele. Also ich glaube, wer da was anderes sagt, der lügt. Aber es sind auch Kleinigkeiten. Also es ist einfach auch so, wenn irgendwie mal man mit einer Spielerin oder mit einer Mannschaft bestimmte Taktiken oder Techniken übt und das funktioniert dann irgendwann. Das sind einfach Freuden, die sind unbeschreiblich und genau deshalb macht man das.
Was war denn Ihr größter Erfolg?
Der größte Erfolg als Trainerin war tatsächlich der Aufstieg in die U17-Juniorinnen-Bundesliga mit der Mannschaft, die ich trainiert habe. Das war tatsächlich einfach ein Glücksmoment, der unbeschreiblich ist.
Würden Sie denn eigentlich auch eine Jungen- und Männermannschaft trainieren?
Ja, warum nicht? Ab und zu tatsächlich in der Schule auch schon passiert, aber es ist ganz klar, man muss doch irgendwie einen anderen Ton anschlagen und es ist eine Umstellung. Ich würde tatsächlich Frauenfußball immer bevorzugen.
Ist das denn eine andere Lizenz, die man dafür braucht?
Nee, das nicht. Überhaupt nicht. Das ist dieselbe Lizenz, aber es ist einfach ein anderes Miteinander.
Ja, und also alle, die Fußball schauen und nicht selber spielen, sagen ja, das ist ja auch ein anderes Spiel, wenn man drauf schaut. Ist es so? Also welche Unterschiede gibt es tatsächlich zwischen Frauen- und Männerfußball?
Naja, es ist ganz klar, Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich, auch von der Statur. Und natürlich sind Männer in einigen Einheiten schneller, das ist ganz, ganz klar. Aber ich persönlich finde den Frauenfußball technisch schöner.
In den Niederlanden sind nun gemischte Teams im Amateurfußball zugelassen. Was halten Sie von dieser Idee, diesem Vorstoß?
Ich glaube, dass es in Deutschland soweit nicht kommen wird, in den nächsten Jahren zumindest. Ich glaube, da ist viel zu viel, was organisiert und gemacht werden muss. Grundsätzlich, na klar, man kann es ausprobieren. Man wird sehen, wie es funktioniert. Ganz klar ist auch, dass im Mädchenbereich unten es immer positiv ist, wenn Mädchen auch bei Jungs spielen.
Also, aber Sie sagen, in Deutschland wird das wahrscheinlich so bald nicht passieren, weil es nicht gewollt ist, oder hat es andere Gründe?
Ich glaube zum einen, dass es auch bei manchen nicht gewollt ist und dann die Mühlen mahlen langsam.
Aber was könnte das bringen? Also für die Anerkennung von Spielerinnen, also wenn Sie mal über die Grenze in die Niederlande hinüberschauen, hat sich da irgendwas geändert?
Schwer zu sagen. Ich kann es persönlich jetzt gar nicht so gut einschätzen, weil ich jetzt nicht so den großen Blick nach drüben habe. Ich denke, man wird sehen, wie es ankommt, wie es gemacht wird, wie es durchgeführt wird. Und verkehrt kann es nicht sein. Also man wird sehen, was daraus resultiert. Aber so haben tatsächlich erstmal alle eine Möglichkeit, wenn sie mit Männern zusammenspielen wollen, können sie das gerne machen.
Dann behalten wir das im Auge, was da in den Niederlanden passiert. Vielleicht kann man das ja wirklich adaptieren und voranbringen. Schauen wir nochmal auf die Situation hier in Deutschland. Also bei einem Bundesligaspiel der Frauen sind durchschnittlich 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Und das vor der Pandemie. Warum ist das so? Also warum genießen die Frauen nicht die gleiche öffentliche Aufmerksamkeit wie die Männer?
Also zum einen muss man sich mal die Anstoßzeiten einfach angucken. Und zum anderen ist es dann noch so, dass natürlich auch die Werbung fehlt. Also man kann mal auf die Straße gehen und fragen, die Passanten fragen, wie sieht's denn aus? Wann spielen denn das nächste Mal die Frauen irgendeine Mannschaft? Und da wird kaum jemand sagen, ach ja, stimmt, so und so. Und wenn natürlich dann die Öffentlichkeit nicht wirklich darüber Bescheid weiß, dann gehen natürlich die Leute auch nicht ins Stadion.
Das ist ein Seitenhieb auch auf die Medien. Welche Rolle spielen die?
Naja, also es gibt immer so Dinge, die einfach im Männerfußball nicht passieren würden, wie zum Beispiel, dass ein Spiel zu spät angeschaltet wird, weil gerade irgendwas anderes lief und dann das erste Tor verpasst wird.
Das ist tatsächlich auch schon des Öfteren passiert, ne?
Ja, genau.
Zuletzt beim Champions-League-Finale Mitte Mai, Chelsea gegen Barcelona. Da war schon das erste Tor gefallen, als dann die Übertragung angefangen hat.
Ja, es passiert und man sollte sich mal vorstellen, was passiert, wenn es bei einem Männerspiel vorkommt. Ich glaube, da würde dann am nächsten Tag sehr groß darüber gesprochen. Bei den Frauen war es eher minimal in der Presse.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, also die Anstoßzeiten seien auch ein Problem. Wo nehmen Sie denn Anstoß an den Anstoßzeiten?
Na, man muss immer gucken. Also es soll ja auch vereinbar sein mit den Männern, beziehungsweise vielleicht möchte man ja auch irgendwie gucken, dass man Zuschauer auch von den Männern wegkriegt zu den Frauen.
Also so ein Champions-League-Finale der Frauen findet im Vorfeld zu den Männern statt, also dann nachmittags.
Muss nicht, aber es ist auch einfach tatsächlich so, dass man sich immer Gedanken machen muss, damit, dass die nicht kollidieren, beziehungsweise dass man dann auch guckt, dass das so ansprechend ist, dass es auch im Fernsehen zu vernünftigen Zeiten übertragen wird und nicht einfach irgendwo, wo gerade ein Platz frei ist.
Vor 3 Wochen, Frau Hoppe, haben 9 prominente Fußballexpertinnen ein Positionspapier veröffentlicht. Darunter die ARD-Kommentatorin Claudia Neumann und die Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Sie fordern eine verbindliche Frauenquote von 30% in leitenden Positionen beim DFB und in den Profiklubs. Was halten Sie von diesem Vorstoß?
Es geht auf jeden Fall erstmal in die richtige Richtung. Es muss ganz dringend was passieren. Ob das nun durch eine Quote passiert oder durch irgendwas anderes, ist dann erstmal zweitrangig. Aber es muss ganz, ganz dringend was passieren.
Sind denn genügend Frauen da, die diese Position auch ausfüllen wollen? In dieses Haifischbecken DFB möchte man ja gerade nicht unbedingt reinspringen.
Das stimmt. Ich denke, wenn man an den richtigen Stellen sucht, dann findet man auch Leute, die tatsächlich qualifiziert sind und auch gewillt.
Und wir haben es aber vorhin auch gesagt, es sind ja nur 12% der fußballspielenden Menschen, die weiblich sind. Also es gibt tatsächlich genügend Menschen, Frauen, die da auch eine Führungsposition übernehmen wollen.
Ja, na klar. Also es gibt immer Frauen, die gewillt sind und davon sind auch sehr, sehr viele tatsächlich auch qualifiziert.
Aber schauen wir mal nach ganz oben. Wäre das möglich? Ist der DFB schon soweit für eine Präsidentin?
Warum nicht? Warum nicht? Oder auch eine Doppelspitze. Also das ist alles möglich. Und wenn wir das nicht irgendwann mal beginnen, wann jetzt?
Wie läuft das in anderen Ländern eigentlich? Also Brasilien und England zum Beispiel, da bekommen die Fußballerinnen von ihren Verbänden genauso viel Geld wie die männlichen Spieler.
Ja, man muss sich tatsächlich, man kann auch mal nach Amerika gehen, wo jetzt lange dann gekämpft wurde und gemacht wurde und Aufmerksamkeit generiert wurde. Und ich glaube, wir stehen jetzt hier gerade in Deutschland auch an einem Wendepunkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Also es gab natürlich in den letzten Jahren immer irgendwie Personen und auch Personengruppen, die gemeint haben, es muss sich was ändern, aber es ist nie irgendwas passiert. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt etwas passiert und dass in den nächsten Jahren tatsächlich auch große Fortschritte gemacht werden.
Aber das passiert ja nicht von alleine. Also wenn wir jetzt in den USA schauen, da hat Frauenfußball ein ganz anderes Standing. Brasilien auch. England war mir zum Beispiel neu, dass da die Frauen auch so hoch angesehen sind. Was kann Deutschland von diesen Ländern lernen?
Lernen kann Deutschland einfach von den Ländern, dass ja, die Gesellschaft sich da so ein bisschen mit engagieren muss und die gesellschaftliche Anerkennung muss größer werden. Und es ist einfach mittlerweile überfällig, dass man über solche Themen spricht. Und da müssen alle ran, da muss man auf der Straße ganz normal darüber sprechen, da muss aber auch in Unternehmen und in Organisationen ganz normal darüber gesprochen werden und nicht irgendwie, ach, Frauenfußball, gucken wir mal, stellen wir wieder hinten an.
Planen Sie mit der Female Football Academy auch einen internationalen Austausch? Der Name lässt es ja vermuten.
Ja, auf alle Fälle. Wir wollen natürlich auch gucken, was die anderen Länder besser machen, wie man das irgendwie tatsächlich hier übertragen kann. Wir wollen einfach eine Austauschplattform sein und gucken, dass wir alle gemeinsam den Frauenfußball nach vorne bringen.
Eins der ersten Projekte, die Sie nun vorhaben, ist eine Kooperation mit dem Frauenkarriereindex, das FKI. Ist ein Gütesiegel für mehr Diversität in Unternehmen.
Genau.
Was haben Sie konkret vor?
Wir wollen gucken, dass wir tatsächlich einen Index schaffen im Frauenfußball, dass wir gucken, dass wir das Ganze messbar machen, dass wir tatsächlich so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und den Vereinen aufzeigen, dass sie vielleicht doch gar nicht so da sind, wie sie meinen.
Das heißt, Borussia Dortmund oder der VfL Wolfsburg oder auch der erste FFC Frankfurt, die bekommen dann in Zukunft von Ihnen ein Siegel verliehen?
So in der Art kann das aussehen, genau so ist es. Wir werden dazu auch mit dem FKI am 9.7. ein Think Tank machen, um einfach auch so ein bisschen Bewegung in die Geschichte zu bringen und das Ganze dann längerfristig messbar zu machen, sodass dann auch Vereine sich irgendwann damit brüsten können.
Aber nach welchen Kriterien, nach welchen Kennziffern kann denn so ein Ranking oder so ein Gütesiegel entstehen?
Dazu werden wir in den nächsten Wochen ein bisschen was zu sagen. Da sind wir gerade mitten im Austausch, auch mit dem FKI. Das muss natürlich sehr, sehr vorbereitet sein. Das muss Hand und Fuß haben. Es geht vor allen Dingen auch darum, in welchen Positionen Frauen sitzen. Sitzen da überhaupt Frauen? Wie sind dort die Strukturen geschaffen? Solche Geschichten.
Mhm. Wo sehen Sie den deutschen Frauenfußball in, ich sag jetzt mal, 2027, dann könnte die Fußball-WM der Frauen ja in Deutschland stattfinden. Jedenfalls hat sich der DFB beworben.
Ja, das stimmt. Weiter als jetzt auf alle Fälle, da gehe ich von aus. Wir werden, glaube ich, die Professionalisierung vorangetrieben haben im Frauenfußball, sodass auch Frauen in den Mannschaften besser einfach unterstützt werden, das heißt einen größeren Stab haben, die Professionalisierung in den Mannschaften höher ist, aber auch, dass Frauen dann schon die Möglichkeit haben, sich ein bisschen mehr auf den Fußball zu konzentrieren und nicht nur darüber nachdenken müssen, dass sie morgen denn doch drei Jobs zu erledigen haben.
Also die Kooperation mit den Firmen, die Sie anfangs angesprochen haben, das ist eins der auch jetzt nahen Projekte, die Sie angehen wollen.
Genau. Wir wollen gucken, natürlich als allerersten Schritt einen Think Tank schaffen, einfach eine Denk- und Analysewerkstatt, um zu schauen, wo hakt's, wie können wir das ändern und wo können wir unterstützen. Und das, glaube ich, ist momentan nicht nur bei uns in der Akademie der Fall, sondern es gibt momentan ganz, ganz viel Bewegung auch in Unternehmen, die sagen, okay, dann gucken wir mal, dann nehmen wir vielleicht doch mal eine Frauenfußballerin bei uns mit als Mitarbeiterin und geben der die Freiheiten.
Haben da schon die ersten Firmen bei Ihnen angeklopft?
Wir haben Interesse auf jeden Fall und mal gucken, wo es hingeht.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für Ihre Arbeit mit der Female Football Academy, die ja jetzt gerade an den Start gegangen ist. Die Sportmanagerin und ehemalige Bundesligaspielerin Chantal Hoppe war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Doro Vossen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.